Der Predigttext, der der Predigt zugrunde liegt, die jetzt gleich folgt, steht in 1. Petrus 3, die Verse 13 und 18. Das ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen, und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist.
Wir beschäftigen uns seit einigen Wochen mit dem ersten Petrusbrief unter dieser Überschrift Kirche sein. Und auch heute geht es in diesem, wie ich finde, spannenden Brief weiter. Das ist ein Brief, den der Apostel Petrus an Christen geschrieben hat im damaligen Römischen Reich, an unterschiedliche Gemeinden, die es alle nicht so einfach hatten. Und zwar deshalb nicht, weil ihre Lebensumstände so waren, dass sie aufgrund ihres Glaubens benachteiligt wurden, ausgegrenzt wurden, ja, vielleicht sogar verfolgt wurden. Also die hatten es nicht so einfach. Damals war Religionsfreiheit kein Begriff, das war kein allgemeines Recht, sondern damals galt im Grunde das, was der Staat sagte, das hat Religion zu sein. Und oftmals war es dann eben so, dass Leute, die anders glaubten oder sich anders benahmen, da Repressalien ausgesetzt waren. Und so war es eben auch bei den Empfängern des ersten Petrusbriefs. Und in dem Textabschnitt, um den es letzten Sonntag ging, da haben wir gesehen, dass Petrus genau an diese Gruppe schreibt, hey, benehmt euch im Miteinander in einer ganz bestimmten Art und Weise. Ich kann das jetzt nicht alles wiederholen, die Predigt ist auf unserer Homepage, wer das nachhören möchte, aber geht miteinander um, so wie Jesus mit euch umgegangen ist, beziehungsweise so wie Jesus sich das vorstellt. Und dann gleichzeitig lebt in einer Gesellschaft, die euch ja feindlich gesinnt ist, aber nicht nach diesem Prinzip, so wie du mir, so ich dir, sondern seid ein Segen. Das ist das, was in dem letzten Text war. Und dieser Text ist unmittelbar vor dem Text, den wir eben gerade gehört haben. Und dann, nachdem er diese Sachen sozusagen gesagt hat, Petrus, stellt er eine Frage, womit unser Text anfängt. Und ich lese uns die nochmal vor. Da heißt es im Petrusbrief, wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Oder um ein bisschen ältere Übersetzung, die Luther-Übersetzung zu zitieren, da heißt, oder Luther übersetzt das so, und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Wer kann uns schaden? Das ist die Frage, die Petrus stellt. Und bei Petrus scheint das eine rhetorische Frage zu sein. Klammer auf, rhetorische Frage bedeutet, die Antwort ist eigentlich schon impliziert. Man weiß das eigentlich schon. Und in diesem Fall wäre es so bei Petrus, er stellt diese Frage, aber die Antwort heißt, nein, keiner kann euch schaden. Niemand, da ist keiner. Das wäre die implizierte Antwort auf die Frage, die Petrus hier stellt. Aber bevor wir das allzu schnell abnicken, ja klar, hast ja recht, Petrus, steht hier in der Bibel, lass uns mal für einen Moment darüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier Und du kannst mit Glaube und dem, was bisher jetzt hier so gelaufen ist und mit dem, was ich jetzt hier so erzähle, eigentlich gar nichts anfangen. Vielleicht hast du dir vorher noch nie Gedanken darüber gemacht, Gott gibt's, gibt's nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Kirche braucht man nicht, überflüssig, langweilig. Also das alles ist für dich eigentlich überhaupt keine Größe. Das spielt keine Rolle für dich und schon gar nicht die Frage, ob, wenn mir aufgrund meines Glaubens irgendwas passieren sollte, ob das gut, richtig oder schlecht oder wie auch immer ist. Aber selbst wenn du heute Morgen hier sitzt, wenn du an Gott glaubst, Jesus dein Herr und Retter ist, du vielleicht sogar Teil von erlebt bist, dann glaube ich, gibt es trotzdem ein paar Möglichkeiten, die dir vielleicht einfallen, wer dir schaden könnte, oder? Also mir fallen auf jeden Fall ein paar Sachen ein, ein paar Personen, die mir theoretisch oder auch praktisch schaden könnten. Ich versuche euch mal ein paar Beispiele zu geben. Zum Beispiel, wenn Funktionäre der Partei, so wie es vor ein paar Jahren hier noch der Fall gewesen ist, beschließen würden, dass ich nicht studieren darf, weil ich Christ bin und nicht in der FDJ bin, dann schadet mir das doch, oder? Oder wenn ich von meinen Mitschülern ständig ausgelacht und ausgegrenzt werde, weil meine Eltern Christen sind, ich nicht alles mitmache, was sie so machen und ich sonntags nicht bei allem dabei sein kann, weil meine Eltern in die Kirche gehen, dann schadet mir das doch, oder? Oder? Wenn ich bei meinem Vorgesetzten Dinge angesprochen habe, die krumme Dinger sind, die nicht in Ordnung sind, die er verbockt hat und die mir aufgefallen sind und ich deshalb jetzt auf meine Beförderung und vielleicht auch auf eine Gehaltserhöhung verzichten muss, dann schadet mir das doch, oder? Also, wer kann uns schaden, Petrus? Bei allem Respekt, viele Menschen. Viele Menschen können uns schaden. Und vielleicht bist du sogar gerade in so einer Situation, wo dir absichtlich Schaden zugefügt wird, weil du Jesus nachfolgst, weil du Christ bist und anders lebst. Wusste Petrus das nicht? Hat er einen Blackout gehabt oder einfach ein bisschen so, hey Leute, positiv denken, ein bisschen motivieren oder so? Nein, natürlich wusste Petrus das. Der wusste das sogar aus eigener Erfahrung. Er hat es ja immer wieder selber am eigenen Leib erfahren. Er ist um seines Glaubens willen relativ kurz, nachdem er eigentlich so richtig losgelegt hat, erstmal ins Gefängnis geworfen worden. Und so ging das eigentlich munter weiter, bis er schlussendlich, das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall, aber das wird ihn erwarten, sein Leben sogar für seinen Glauben gibt. Aber dann stellt sich doch die Frage, wie soll man diese Frage von Petrus eigentlich verstehen? Wer oder was soll uns schaden? Ich glaube, Petrus bestreitet mit dieser Frage überhaupt nicht, dass es Leute gibt, die Christen schaden wollen und ihnen Böses antun. Es geht ihm auch nicht darum, zu leugnen, dass ein Leben als Christ alle möglichen Widrigkeiten mit sich bringen kann. Nein, mit dieser Frage konfrontiert uns Petrus eigentlich mit einer weitaus grundsätzlicheren Frage, die uns alle angeht. Einer ganz zentralen Frage. Es ist nämlich die Frage nach deiner und meiner Hoffnung. Zugegeben, das ist jetzt ein bisschen biblischer Begriff, aber ich erkläre das kurz. Was heißt das, die Hoffnung? Es ist die Frage danach, worauf hoffst du in deinem Leben oder anders gesagt, wofür lebst du? Worauf lebst du hin? Was ist die Hoffnung deines Lebens? Und seht ihr, jeder Mensch, der auf dieser Welt ist, hat solche Hoffnung. Man sagt ja so schnell, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber das stimmt, so ist es. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann ist es aus, dann ist Ende. Jeder von uns hat so eine Hoffnung oder hat solche Hoffnung. Die Frage ist, die Petrus uns eigentlich hier stellt, ist, was ist deine Hoffnung? Denn an der Antwort auf diese Frage entscheidet sich letztlich, wer oder was dir wirklich schaden kann. Was ist deine Hoffnung? Petrus schreibt in dem nächsten Vers, in Vers 14, und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Gefühlt wird es mit diesem Vers noch besser, oder? Erst sagt Petrus, dass uns niemand schaden kann. Und hier sagt er dann, dass wir, wenn wir verfolgt oder benachteiligt werden oder leiden müssen um Christus willen, wir sogar uns glücklich schätzen können. Ja, wenn Petrus das hier so schreibt, dann ist er nicht auf irgendeinem schrägen Sadomaso-Trip oder sowas, sondern er erinnert seine Leser an eine ganz zentrale Lehre und eine ganz zentrale Wahrheit von Jesus selber, die immer und immer und immer wieder im Neuen Testament zu finden ist. Ich lese uns mal zwei Beispiele, zwei Bibeltexte vor. Ein ganz wichtiger, zentraler Text, vielleicht auch von jedem, selbst wenn du nicht regelmäßig in Kirche oder so unterwegs bist, schon mal gehört, weiß ich nicht, steht in der bekanntesten Predigt, die Jesus wohl gehalten hat, also zumindest die wir kennen. Das ist die Bergpredigt. Da heißt es in Vers 10 bis 16 in der Bergpredigt, findet man im Matthäusevangelium, ersten Buch im Neuen Testament, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Und dann sagt Jesus weiter, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und an anderer Stelle, ebenfalls im Matthäusevangelium, aber ein bisschen weiter hinten in Kapitel 16, sagt Jesus Folgendes. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn, damit meint Jesus sich selber, wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Vielleicht ein bisschen harter Tobak, keine Ahnung, aber Jesus wusste ganz genau, was es bedeutet, was es bedeuten würde, ihm nachzufolgen. Es bedeutet, sein eigenes Leben hier und jetzt aufzugeben, es loszulassen, bereit sein, die eigenen Wünsche, Pläne und Zielen, dem allen eine Absage zu erteilen und stattdessen den Plänen Gottes, den uneingeschränkten Gehorsam zu erklären. Das bedeutet das. Jesus wusste, dass seine Nachfolger beschimpft, verfolgt und zu Unrecht beschuldigt werden würden. Und Jesus wusste auch, dass manche seiner Nachfolger sogar dafür ermordet werden würden, weil sie an ihn glaubten. Aber Jesus wusste auch, dass das alles es wert ist. Und das ist doch genau die Sache. Wer würde von uns denn freiwillig bereit sein, hinten anzustehen, sozusagen all das auf sich zu nehmen, freiwillig sein Leben wegzuschmeißen oder ständig sozusagen dieses Sterben mitzumachen? Da hat doch keiner von uns Bock drauf. Es sei denn, das, was da für uns rauskommt, das, was auf uns wartet, ist es wert. Das, wofür wir das tun, lohnt sich. Also jeder Sportler, der irgendwie die Weltmeisterschaft vor Augen hat, der muss sich quälen, der muss sich schinden, der muss alles geben, damit er sozusagen dann da irgendwie eine Chance hat. Warum macht er das? Ja gut, die kriegen ein bisschen Geld, aber auch nur, wenn sie erfolgreich sind. Aber letztlich doch deshalb, weil sie diese Meisterschaft gewinnen wollen. So ticken wir Menschen doch. Wir haben etwas, worauf wir hoffen. Und für das, worauf wir hoffen, sind wir bereit, uns einzusetzen, alles zu geben, uns manchmal wirklich auch Leid zuzufügen. Und das ist genau die Frage auch hier. Was kriegen wir denn dafür? Wenn das bedeutet, Jesus, dir nachzufolgen, wenn wir uns glücklich schätzen können, wenn man uns verfolgt um deinetwillen, warum denn? Wie sollen wir denn glücklich sein? Was ist es denn? Und das dürfen wir nicht überlesen, was Jesus hier verspricht. Oder man könnte auch sagen, wir dürfen nicht überlesen, welche Hoffnung Jesus seinen Nachfolgern hier gibt. Wenn du um der Gerechtigkeit willen verfolgt wirst, dann kannst du glücklich sein, weil dir das Himmelreich, das Reich Gottes, die Ewigkeit gehören wird. Du wirst Teil dessen sein. Wenn du beschimpft und verfolgt wirst und zu Unrecht übel verleugnet wirst, dann kannst du dich glücklich nennen, weil eine große Belohnung im Himmel auf euch wartet. Und ich sage es nochmal, eine große, und wenn Jesus groß sagt, dann meint er auch groß. Ein Zimmerchen im Reich Gottes zu besitzen, ist besser als den fettesten Palast hier. Ein Brot im Reich Gottes zu essen, ist besser als das genialste Festessen hier zu essen. Wenn du dagegen das Leben, das du jetzt hast, mit den Worten Jesu gewinnen willst, sprich, dir die Welt zu eigen machen willst, dir die Welt zu Füßen legen willst, ob es deine Welt ist oder die größere Welt, spielt keine Rolle. Wenn du sozusagen groß rauskommen willst in deiner Welt, um jeden Preis und das machen willst, was du möchtest, dein Leben leben, deine Erfüllung suchen, um alles, du gibst alles dafür, dass du sozusagen zur Erfüllung kommst, dann wirst du, so sagt Jesus, das Leben verlieren. Und ich hoffe, dass wir das hören, weil Jesus lügt nicht. Du wirst das Leben dadurch nicht gewinnen. Wenn du darauf aus bist, dann hoffst du auf einen Trugschluss. Am Ende stehst du leer da. Aber wenn du bereit bist, dein Leben für Jesus aufzugeben, nicht mehr dein Ding machst, sondern ihm nachfolgst, wenn du bereit bist, deinem Ego jeden Tag neu den Todesstoß zu verpassen und stattdessen Jesus zum Mittelpunkt deines Lebens machst, dann wirst du schon jetzt und in alle Ewigkeit das volle Leben im Übermaß haben. Das ist das, was Jesus verspricht. Und deswegen die Frage, was ist deine Hoffnung? Wofür lebst du? Ist die Hoffnung, die, für die du lebst, ist es das Kommen Jesu und die neue Welt Gottes? Ist das deine lebendige Hoffnung? Ist das, was Gott dir in Jesus verspricht, ist dir das wichtiger als das, was die Gesellschaft oder die Menschen um dich herum dir versprechen? Ich kenne mich und ich weiß, worauf ich so oft meine Hoffnung setze. Und weil ich mich kenne und ein paar von euch auch, befürchte ich, dass wir alle für alles Mögliche leben, dass wir unsere Hoffnung auf alles Mögliche setzen, aber viel zu selten auf Jesus. Ich befürchte, dass sich das, worauf wir vertrauen, wofür wir arbeiten und leiden und wofür wir uns einsetzen, so oft nicht Jesus und sein Reich ist, sondern unsere selbstgemachten innerweltlichen Hoffnungen. Und seht ihr, die Bibel sagt, wenn wir sowas merken und wir merken, das ist nicht richtig, wir wollen das anders, dann ist es eigentlich ganz einfach. Sag's ihm, er weiß es eh, und sag, hey, ich will das anders. Und seht ihr, ich glaube, was wir brauchen, weil wir diese Hoffnung nicht sehen, das ist ja quasi erstmal ein Versprechen. Wir brauchen das, dass Gott in uns diese herrliche Hoffnung immer wieder größer macht. Das ist ein bisschen so wie bei Elioenai. Wir halten unsere Augen auf den Herrn gerichtet und wir halten unsere Augen auf das gerichtet, was er uns verspricht. Und das lassen wir dann mehr und mehr unser Leben bestimmen. Wisst ihr was? Was immer deine Hoffnung ist, was immer es ist, wofür du lebst, das ist dir heilig. Was deine Hoffnung ist, was immer es ist, wofür du lebst, das ist dir heilig. Das hat einen ganz besonderen Platz in deinem Inneren. Dafür bist du bereit, alles zu geben. Diese Hoffnung hältst du hoch und da lässt du nichts und niemanden rankommen. Wenn es doch Personen gibt und Umstände, die deine Hoffnung angreifen, dann wirst du zum Puma. Oder Löwe oder Wolf oder was weiß ich, was du so als gefährliches Tier siehst, zur Spinne. Wie auch immer, das, was deine Hoffnung beschädigen will, sie zerstören will, das geht nicht, das musst du versuchen abzuwehren. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn es etwas oder eine Person ist, wo du denkst, du bist ihr gewachsen, dann wirst du versuchen, den Kampf aufzunehmen und diese Person oder diese Sachen zu bekämpfen. Wenn es etwas ist, was dir haushoch überlegen ist, wirst du anfangen zu zittern Angst zu kriegen, manchmal Panik zu kriegen. Und zu hoffen, dass das dich nicht trifft, weil es sonst deine Hoffnung zerstört. Und verstehen wir, warum die Bibel den Tod als den letzten Feind bezeichnet? Weil der Tod all unsere innerweltlichen Hoffnungen bedroht und wir genau wissen, keiner von uns kann ihm entfliehen. Beim einen kommt er schneller und beim anderen langsamer. Beim einen eher, beim anderen später, aber er kommt. Und wir haben keine Chance. Und sobald wir das realisieren, und das ist meine Theorie, warum wir versuchen, den Tod aus unserem Alltag oder auch den Weg dahin zum Tod aus unserem Alltag komplett zu verdrängen, weil er leider nicht Instagram-fähig ist. Weil wir Panik davor haben. Deswegen fürchten wir den Tod und wir fürchten das Sterben, weil er unsere Hoffnung zunichte macht. Ja, wir fürchten auch Leid und Krankheit, sicherlich auch wegen der Begleitumstände. Wer will schon gerne krank sein und leiden? Das ist, fühlt sich einfach blöd an, keine Frage. Und das ist auch total doof. Aber ich glaube, wir fürchten es vor allen Dingen auch deshalb, weil auch das unsere Hoffnung bedroht oder zumindest ein Aussetzer für all unsere Hoffnung für eine gewisse Zeit bedeuten könnte. Wir fürchten diese Sachen so sehr, weil die meisten von uns davon überzeugt sind, dass das hier alles ist. Das Leben hier, das, wofür ich hier lebe, und das wird vom Tod bedroht. Denn wenn mit dem Tod tatsächlich alles aus ist, dann muss ich aus dieser Zitrone meines Lebens alles rausquetschen, was geht. Wenn der Tod tatsächlich unüberwindbar ist, dann ist das hier alles und da muss ich gucken, dass meine Hoffnungen sich erfüllen. Aber das ist ja gerade die gute Nachricht Gottes, das Evangelium, an das Petrus die verfolgten und bedrohten Christen und auch uns hier erinnert. Er schreibt es ihnen, hey, wer oder was kann euch eure Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott zunichte machen? Keiner. Jesus garantiert mit seinem Leben dafür, dass diese Hoffnung keinen Schaden nimmt. Ihr mögt leiden, vielleicht sogar sterben, aber das macht eure Hoffnung nicht kaputt. Im Gegenteil, es bringt euch schneller zur Erfüllung eurer Hoffnung. Warum? Er schreibt Vers 18 folgende: Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so, zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeiten gegen Gott aufgelehnt hatten. Das kann ich euch jetzt nicht alles erklären, nehmt es einfach mal so hin, ich komme auf das Entscheidende. Und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden und verkündete ihnen seinen Sieg. Die große Frage ist, welchen Sieg verkündete Jesus ihnen denn? Selbst in der Totenwelt. Den Sieg über den Tod. Das war sein großer Sieg. Das ist der große Sieg, den er verkündet, selbst in der Totenwelt. Besser kann man es nicht machen. Ich habe dich besiegt. Jesus hat die Bedrohung all unserer Hoffnung, die Bedrohung unseres Lebens, den Tod besiegt und überwunden. Deswegen heißen wir, er lebt. Es ist nicht alles aus mit dem Tod. Das hier ist nicht alles. Wir Menschen sind nicht Lebewesen, die für ein paar Jahre mehr oder weniger gut hier auf der Erde irgendwie rumeiern und dann einfach weg sind. Wir sind ewig. Ewig bei Gott oder ewig von Gott getrennt. Und dieser Sieg, wie Petrus in Vers 21 schreibt, hat direkte Auswirkungen auf uns, zumindest dann, wenn wir uns Jesus anschließen und, wie es die Bibel sagt, uns auf seinen Namen taufen lassen. Das schreibt Petrus hier auch, denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres. Das Abwaschen von körperlichem Schmutz, sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Und deshalb, das ist die Perspektive von Petrus, deshalb kann euch nichts schaden. Deshalb kann euch nichts schaden. Und deshalb schreibt Petrus, habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen. Und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn. Oder er schreibt, heiligt vielmehr Christus in eurem Herzen. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm vom ganzem Herzen vertraut. Ihr braucht keine Angst haben vor den Leuten oder was auch immer, die euch verfolgen, bedrohen oder benachteiligen. Stattdessen heiligt Christus in euren Herzen und damit ist gemeint, räumt ihn den besonderen Platz in eurem Inneren ein. Macht ihn zu eurer Hoffnung. Das, was unsere Hoffnung ist, ist uns heilig. Macht Christus zu eurer Hoffnung. Setzt eure ganze Hoffnung auf ihn und seinen Sieg. Also nochmal langsam, lieber Petrus. Wenn mir was Böses widerfährt, wenn mir Leute Böses antun, schadet mir das dann oder nicht? Ja und nein. Ja, in der Hinsicht, dass dein Leben hier schwierig wird und wir damit zu kämpfen haben und du wahrscheinlich vieles von dem, was du dir wünschen würdest, aufgeben musst. Nein, in der Hinsicht, dass es nichts, aber auch gar nichts daran ändert, was unsere Zukunft angeht. Im Gegenteil, wenn wir um Jesu Willen leiden, dann macht es unsere Zukunft bei Jesus nur noch herrlicher. Das hat er versprochen. Stell dir das so vor. Vielleicht nicht das beste Beispiel, aber mir ist kein besseres eingefallen. Du hast zwei Konten. Das eine ist das Ich-lebe-jetzt-Konto und das andere ist das Ich-lebe-ewig-Konto. Dein Ich-lebe-jetzt-Konto hat eine Maximallaufzeit von, sagen wir mal, 85 Jahren, in seltenen Fällen auch mal 100. Dein Ich-lebe-ewig-Konto hat eine unbegrenzte Laufzeit. Wenn Menschen dir Leid zufügen oder dich verfolgen, weil du mit Jesus unterwegs bist, dann ist das so, als wenn sich ein Hacker in dein Ich-lebe-jetzt-Konto gehackt hat und Geld von deinem Konto auf sein Konto bucht. Und ja, dein Kontostand von deinem Ich-lebe-jetzt-Konto sinkt. Aber was der Hacker nicht weiß, ist, dass mit jedem Cent, den er von deinem Ich-lebe-jetzt-Konto abbucht, deinem Ich-lebe-ewig-Konto eine enorme Summe der Ewigkeitswährung gutgeschrieben wird. Und was er ebenfalls nicht weiß, ist, dass es unmöglich ist, sich in das Ich-lebe-ewig-Konto zu hacken. Dieses Konto ist sicher. Jesu Blut ist die absolut sichere Firewall dafür. Überleg mal für einen Moment, stell dir mal eine wirklich krasse Sache vor. Sagen wir mal, du kommst wegen deines Glaubens für 20 Jahre in den Knast, du wirst weggesperrt. Ist das krass? Natürlich ist das krass, keine Frage. Fällt dir das leicht? Natürlich nicht. Überhaupt nicht. Sind Christen Übermenschen, die an Gott glauben? Sind die irgendwie plötzlich zu Superman mutiert oder so? Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt überleg mal. Wenn die Hoffnung, die Jesus dir gibt, wirklich real für dich ist, nicht irgend so ein frommes Gespinst, nicht irgend so eine Theorie, was dein Leben irgendwie verschönern könnte oder auch nicht. Wenn es real für dich ist, wenn das stimmt, was Jesus verspricht, ist diese Zeit im Gefängnis für dich dann ein Schaden oder nicht? Wisst ihr, was eine spannende Frage ist, die ich zum Abschluss stellen möchte? Wie konnte es sein, dass die Kirche Jesu Christi innerhalb der ersten 4 Jahrhunderte nach Jesu Tod so stark gewachsen ist, dass sie sich über das komplette Römische Reich ausgebreitet hat und unter Kaiser Konstantin, alle die Geschichtsunterricht hatten, haben das vielleicht schon mal gehört, zur Staatsreligion ausgerufen wurde. Wie konnte das passieren? Stell dir vor, da waren, ich sag mal, 150, vielleicht 200 Leutchen nach dem Tod von Jesus, Männer und vor allen Dingen Frauen, die sich irgendwo in Jerusalem in irgendeinem Raum verschanzt haben vor Angst, dass es sie auch trifft, die Panik hatten vor denen, die sie bedrohten, die sie scheinbar verfolgten. Die haben sich versteckt, die waren absolut verzweifelt und wussten nicht mehr ein noch aus. 40 Tage später ist davon überhaupt keine Rede mehr. Furchtlos sind all die unterwegs auf den Straßen von Jerusalem, in ganz Judäa, in Israel und so weiter und bezeugen Jesus als den Auferstandenen, predigen den, werden ins Gefängnis geworfen, werden benachteiligt, stört sie nicht, sie machen weiter, sie predigen. Er lebt, sagen sie, und er hat den Tod besiegt. Und den Weg zu Gott freigemacht, das ist ihre Botschaft. Und diese Gruppe gewinnt immer mehr Anhänger, sie wird immer größer und es dauert nicht lange. Und die Mächtigen der damaligen Zeit sehen sich bedroht und bekämpfen sie. Sie werden benachteiligt, vertrieben, ins Gefängnis geworfen, getötet. Unter solchen widrigen Umständen wären viele, viele Gruppierungen von dieser Größenordnung innerhalb weniger Zeit vom Erdboden ausradiert worden. Aber nicht die Christen. Innerhalb von etwas mehr als 300 Jahren wächst diese Bewegung von ungefähr 200 Leuten auf mehrere Millionen Nachfolger an. Und es werden so viele, dass der Kaiser Konstantin, ich habe es eben schon gesagt, sich dazu genötigt sieht, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse, das Christentum als Staatsreligion anzuerkennen. Warum? Weil diese Leute eine lebendige Hoffnung hatten, die weit über dieses Leben hinausragte. Und diese Hoffnung gab ihrem Leben eine völlig neue Bedeutung. Es gibt einen US-amerikanischen Religionssoziologen, Rodney Stark heißt der. Der hat sich intensiv mit genau dieser Frage beschäftigt. Er hat gefragt, welche Faktoren haben eigentlich dazu beigetragen, dass die Christen so krass gewachsen sind? Was war das? Unter anderem stellt er fest, dass die Christen es waren, die während einer der großen Seuchen, die damals das Römische Reich überzogen haben, die tausende Menschen dahingerafft haben, dass Christen es waren, die nicht in dieser Zeit aufs Land geflohen sind, um dieser Seuche irgendwie zu entkommen, so wie es die gemacht haben, die es konnten, sondern sie sind freiwillig in den Städten und Ortschaften geblieben und haben sich aufopferungsvoll um die Kranken gekümmert. Ein Großteil der damaligen Bevölkerung des Römischen Reiches fiel dieser Seuche zum Opfer. Und auch Christen waren unter den Opfern, keine Frage. Aber durch die Barmherzigkeit und Selbstlosigkeit der Christen wurden Tausende gerettet. Und höchstwahrscheinlich nicht nur körperlich wieder gesund gepflegt, sondern vor allen Dingen ihre Seele. Weil sie nämlich erkannt haben, diese Leute haben irgendwas, was ich nicht habe. Und das ist genau das, diese lebendige Hoffnung. Diese Christen wussten, nicht nur im Kopf, nicht nur im Herzen, sondern in ihrer ganzen Persönlichkeit, dass das Beste erst noch kommt. Und ich deswegen nicht alles aus diesem Leben rausquetschen muss. So ein Verhalten führt dazu, dass andere ins Nachdenken kommen und sie sich fragen, warum um alles in der Welt tun sie das? Und Petrus weiß das und deswegen sagt er in Vers 15, wenn sie euch fragen nach der lebendigen Hoffnung, dann steht ihnen Rede und Antwort. Und dieses griechische Wort, was da steht für Rede und Antwort, da kriegen wir unser Wort Apologie oder Apologetik her. Und darunter versteht man die Verteidigung oder Erklärung des Glaubens. Und vielleicht kennt ihr das, die Redewendung Angriff ist die beste Verteidigung. Für alle Fußballfans mag das gelten, das stimmt häufig, Angriff ist die beste Verteidigung. Aber in diesem Fall muss es anders heißen. In diesem Fall muss es heißen, Hoffnung ist die beste Verteidigung. Viele Menschen in unseren Tagen haben die abstrusesten Vorstellungen davon, wie das Leben gelingen kann. Und das kann man sich alles leisten, solange es einem gut geht. Da kann man sich die wildesten Vorstellungen leisten. Aber sobald das Leben einen richtig hart trifft, zeigt sich, wie überzeugend die eigenen Überzeugungen sind. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind nicht die einzigen, die für ihre Überzeugung leiden müssen. Den Eindruck will ich überhaupt nicht erwecken. Aber die Frage ist immer, wie leidet man? Wie ist das, wenn es schwer wird? Und die Hoffnung, die Jesus uns gibt, gibt dem Leid eine komplett andere Bedeutung. Es gibt dem Leiden Sinn. Ja, die Bibel sagt sogar, wir können voller Freude leiden. Krass. Ihr seid glücklich zu schätzen, wenn euch das passiert. Sie befähigt uns, einen anderen Blick zu haben. So zu leiden ist nicht von dieser Welt und das ist es tatsächlich nicht. Die entscheidende Frage ist aber, egal ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht, Welche Hoffnung lebt in dir? Ist das, was Jesus dort sagt, ist das Glaubensrealität für dich? Ist es deine Hoffnung? Oder worauf setzt du deine Hoffnung? Und Hand aufs Herz. Vielleicht findest du das alles total schrecklich und schlimm. Okay, kein Problem. Also, ich habe damit kein Problem. Aber die Frage bleibt doch dieselbe. Deine Hoffnung, worauf du deine Hoffnung setzt, wofür du dich einsetzt, wofür du morgens aufstehst und abends wieder schlafen gehst. Wer garantiert dir, dass deine Hoffnung sich erfüllt? Petrus schreibt, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir unseren Blick auf das richten, was Jesus uns versprochen hat. Dass diese Hoffnung in uns wieder lebendig wird, wenn sie das nicht ist. Dass wir Jesus in den Blick bekommen. Und das ist etwas, was man tagtäglich immer und immer wieder tut und erbittet von Gott. Weil uns alle möglichen Hoffnungen erfüllen. Aber ganz ehrlich, es gibt niemanden, der den letzten Feind, den Tod, überwunden hat, außer Jesus. Und das ist der Garant, dass das, was er verspricht, auch kommen wird. Amen.